Börsenradio Network AG. Quartalsbericht.
Mein Name ist Julian Kasuti. Ich bin seit nunmehr 3 Jahren CEO der Steyr-Motors AG.
Aus dem Börsenradio-Studio grüßt Peter Heinrich. Es gibt viele, wirklich viele neue Meldungen von Ihnen. Zum Beispiel der Markt für mobile Energieerzeugung. Spannende Geschichte, da kommen wir gleich noch dazu. Es gibt auch Zahlen, 9-Monats-Umsatz plus 15%. Steyr-Motors aus Steyr an der Steyr. Kurzversion der letzten Jahre für neue Hörer. Steyr ging ja von Thalys an Mutares. Die hat es organisiert und strukturiert. Es war so knapp 3 Jahre her. Ja, und dann gab es einen Teil-Exit als Zweitlisting auch an der Börse Wien. Was machen Sie? Motoren für den Spezialanwendungsbereich, 2/3 aus dem Defense-Bereich, zum Beispiel für Kampfpanzer oder Hilfsmotoren für Boote. Das sind Motoren für besondere Fähigkeiten, zum Beispiel APU-Motoren, also Hilfsmotoren. APU auch für Züge. Was macht denn so ein APU? Also vor allem im Panzer. Bei meinem Auto würde ich sagen, naja, die hat halt eine Lichtmaschine. Bei einem Panzer braucht man ja was anderes.
Die APUs, Auxiliary Power Units, sind sogenannte Hilfsmotoren bei den Zügen. Für unseren Kunden Siemens ist es so, dass die Lokomotiven in die skandinavischen Länder ausgeliefert werden, mit unserer APU versehen werden, weil unsere APUs und unsere Motoren kaltstartfähig sind, bis zu ca. minus 50 Grad Celsius. Und wenn dann, bei den Zügen ist es ganz anschaulich zu erklären, wenn dann so ein Zug oder so eine Lokomotive dann in den doch etwas kälteren skandinavischen Wintern auf offener Strecke stehen bleibt, dann ist es möglich, mit unserer APU die Lokomotive, den Zug dann in den nächsten Bahnhof, den nächsten Stellwerk etc. zu fahren, sodass das hier ganz klar ein Feature ist, um dann eben den reibungslosen Zugverkehr in den entsprechenden Ländern zu organisieren. Bei den Kampfpanzern, zum Beispiel beim Leopard 2, ist es so, dass man den Hauptmotor, damit fährt der Panzer vor und zurück und etc. Und dann gibt es die APU, die Auxiliary Power Unit, um entsprechende Features, sei es jetzt jeder, der mal im Panzer gesessen hat, weiß, dass das auch wichtig ist, zum Beispiel die Klimatechnik anzutreiben oder das entsprechende Überwachungssystem, je nach Ausgestaltung. Das ist natürlich auch jetzt nicht just for fun, sondern jetzt nur, wenn der Panzer fährt, ist das eine, aber um ihn funktionsfähig zu haben, braucht es dann eben unsere APU, unsere Auxiliary Power Unit. Von daher ist das integraler Bestandteil beim Leopard 2.
Also, Spezialenergie, da wo man sie braucht. Jetzt haben sie ein neues Geschäftsfeld, also neue Produktkategorie für, sie nennt es zuverlässige Energieversorgung, zum Beispiel für mission-kritische Defense-Einsatzszenarien, zum Beispiel wie Anti-Drohnen-Abwehr, Energielösungen für Militär- und Spezialoperationen. Hätten Sie da ein Beispiel? Was ist das im Detail?
Ja, also Hintergrund, der mobile Energiebedarf auf dem Schlachtfeld nimmt immer mehr zu. Also man hat die Vernetzung Sea-Air-Land-Streitkräfte, man hat jetzt seit neuestem jetzt auch in den Medien ja fast tagtäglich zu lesen, Drohnen, Antidrohnen, Systeme und all das braucht immer mehr Energie. Das heißt, der Markt für diese mobile Energieerzeugung, für diese mobilen Stromaggregate, der wächst. Das ist ein riesengroßer Markt, jetzt gerade jetzt in den nächsten Jahren. Der Markt ist extrem am Wachsen. Konkrete Anwendungsbereiche gibt es sehr viele. Sei es jetzt nur in Anführungszeichen, dass die mobile Stromerzeugung auf dem Schlachtfeld, das heißt so ein portabler Generator, um jetzt zum Beispiel Kommunikationskanäle, so wie ich es gerade angesprochen habe, zwischen Sea-Air-Land-Streitkräften sicherzustellen. Auch dafür brauche ich Kommunikation, auch dafür brauche ich Energie für die Kommunikation. Sei es jetzt auch seit neuestem natürlich in der Presse für sogenannte Antidrohnensysteme, insbesondere laserbasiert, wo wir auch mit möglichen entsprechenden Kunden momentan im Gespräch sind. Das passt wunderbar dort, unser Power Generator. Oder jetzt in der Schnittstelle Zivilschutz bzw. Defense-Industrie für Zelte, für dann Wärmeerzeugung, für entweder militärische oder Katastrophenschutzzelte, wo wir auch mit entsprechenden potenziellen Kunden im Gespräch sind. Also sehr, sehr vielfältiger Defense vor allem, aber nicht nur rein auf Defense-Bereich basierte Anwendungsbereiche.
Ja, Strom brauchen wir überall sozusagen.
Genau.
Ein anderer Bereich, Sie haben das schon mal in einem anderen Interview erwähnt, fand ich aber auch spannend. Also Motoren zum Beispiel für Boote, für die US-Seals. Ja. Und die Motoren sind so gut, dass die USA sogar bei Ihnen einkauft.
Ja.
Jetzt habe ich mir gedacht, ja, wie trifft denn Sie irgendwelche Trump-Zölle? Oder stehen Sie jeden Morgen auf und sagen, danke, sagen Sie ein Dankgebet an Trump, danke für die Defense-Aufträge, die er irgendwo eingefädelt hat, indirekt?
Ja, gut. Offiziell ist es so, dass jetzt in dem konkreten Fall unsere Kunden, also der Bootsbauer, die Transportlogistik und die Zölle bezahlt. Natürlich im Endeffekt wird das durch die Zölle das Produkt teurer, das ist klar. Aber A, muss man mal betrachten, was kostet das Endprodukt, was kostet unser Motor. Das heißt, diese Dimensionen bei den Booten ist es sicherlich etwas anders als beim Kampfpanzer. Aber beim Kampfpanzer ist es einfach anschaulicher. Da reden wir, sagen wir mal, von einer APU, um mal ein Beispiel zu nennen, 60.000 Euro, einfach mal eine Zahl in den Raum zu werfen, nicht vollkommen illusorisch ist. So ein Kampfpanzer, sagen wir mal, kostet 25 Millionen Euro. Das heißt, die Relation, wenn sich das durch Zölle, wie gesagt, beim Boden ist es natürlich nicht in solch krassen Dimensionen, aber ähnliche Relationen, wenn sich dann durch die Zölle um, sagen wir mal, 10% das Produkt von uns verteuert, dann ist das jetzt kein riesen Gamechanger für das Endprodukt. Weiterer Grund natürlich, wir reden jetzt hier gerade bei den Produkten für die USA von Defense-Anwendungen, die dann je nachdem, wie man es betrachtet, natürlich dann auch unter entsprechende Ausnahmeregelungen fallen könnten. Aber so far trifft uns das überhaupt nicht.
Kommen wir zu dem Geschäft der Entwicklung. Also Ihre B2B-Kunden sind Defense-Abteilungen dieser Welt, könnte man sagen. Haben Sie die Motoren schon, die Sie dann dementsprechend nur modifiziert anbieten, oder entwickeln Sie wirklich speziell jeweils zum passenden Defense-Panzer Ihre Motoren?
Es gibt bei uns jetzt keinen Standardmotor, den wir da nur anpassen, sondern wir gehen dort gerade bei den Defense-Anwendungen im Marinebereich, im zivilen Marinebereich ist es etwas anderes. Da reden wir schon eher von eher standardisierten Motoren, die man dann sich je nach Boot oder Bootsanwendung auswählen kann. Aber bei den Defense-Anwendungen, sei es jetzt für die Panzer oder für die Militärfahrzeuge als Hauptmotor, das gehen wir ergebnisoffen in solche Gespräche oder solche Angebote oder dann eben in die entsprechenden Aufträge und können dann sozusagen alles anbieten, was der Kunde oder das Verteidigungsministerium sich wünscht. Sei es jetzt kaltstartfähig, sei es jetzt höhenstarttauglich, vertikal eingebauter Motor, horizontal eingebauter Motor, verschiedene PS-Anzahlen, verschiedene Größenkategorien. Natürlich gibt es entsprechende Basiselemente, die wir haben, die wir nutzen, aber prinzipiell können wir ob links, rechts herum alles anbieten, was der Kunde oder das Verteidigungsministerium sich wünscht. Und von daher gehen wir natürlich irgendwo ergebnisoffen rein. Und es gibt jetzt keine Roadblocker, wo wir sagen, okay, das geht nicht, weil das passt nicht auf unsere Plattform. Das ist ja auch eines unserer Wettbewerbsvorteile gegenüber unseren größeren Konkurrenten, dass wir jetzt hier keine festgefahrenen Plattformen haben, wo wir unsere Standardmotoren draufpressen müssen, sondern hier wirklich im Sinne einer, ja, in Anführungszeichen Manufaktur, das sehr, sehr individuell gestalten kann.
Also was nicht passt, gibt's nicht, wird passend gemacht sozusagen.
Gut,
zwei Drittel Defense, ja, ein Drittel Zivil. Haben Sie vielleicht noch ein B2B-Beispiel aus dem Zivilbereich? Vorhin haben Sie die Eisenbahnzüge genannt.
Ja, Eisenbahnzüge oder dann Rettungsboote. Also zum Beispiel auf den AIDA-Kreuzfahrtschiffen, auf den Rettungsbooten sind die Steuermotoren verbaut. Rettungsboote für die Ölplattformen von Shell etc., weil unsere Motoren und die zugehörigen Boote dann SOLAS-fähig sind, heißt bis zu 50 Metern von einer Ölplattform können die Boote ins offene Meer stürzen und funktionieren dann immer noch, die Boote also inklusive Motor, was dann doch nicht jeder Motor kann, um es mal so zu formulieren. Das sind die klassischen Anwendungen.
Vielen Dank für die Beispiele. Zahlen gibt es auch, 9 Monate, wir haben es vorhin schon erwähnt, Umsatz plus 15% gerundet auf über 34 Millionen Euro, vom Vorjahr 30 Millionen, EBIT rund 4 Millionen, im Vorjahr 5,4. Warum weniger Gewinn?
Gut, dieses Jahr ist sicherlich als Transformationsjahr zu sehen. Also wir kommen ja, Sie haben es ja eingangs auch erwähnt, vor 3 Jahren, ich bin jetzt seit knapp 3 Jahren, damals im Rahmen der Mutares-Übernahme bei der Steyr Motors an Bord. Damals vor 3 Jahren war die Steyr Motors ein Restrukturierungsfall. Das haben wir ja sehr, sehr schnell und sehr gut hinbekommen. Und dieses Jahr 2025 ist sicherlich ein Transformationsjahr. Das heißt, wir kommen aus einer sehr erfolgreich verlaufenden Restrukturierung und haben jetzt ganz klare, natürlich auch aufgrund der Marktbildung, ganz klare Wachstumspläne, Wachstumsperspektiven. Und natürlich muss man in begrenztem Umfang zwar, aber man muss entsprechende Kapazitäten aufbauen, sei es jetzt eine begrenzte Anzahl an neuen Mitarbeitern, gerade in der Produktion, aber natürlich auch Materialien entsprechend einkaufen. Das merkt man natürlich dann in der P&L auf der Kostenseite, auf der Aufwandseite. Und generell gesprochen haben wir uns einen etwas höheren Umsatz erwartet. Das ist definitiv der Fall. Wir reden hier am Ende des Tages von den Endkunden, sind das die Regierungen, sei es jetzt die Eisenbahn im zivilen Bereich, aber gerade auch im Defense-Bereich sind es natürlich die Regierungen dieser Welt. Und ja, manchmal soll es vorkommen, dass die ein oder andere Regierung nicht zu den schnellsten dieser Welt gehört oder die Entscheidung sich dann doch ab und zu mal verzögern. Und das ist jetzt bei uns einfach der Hauptgrund. Das ist jetzt überhaupt keine Kostenthematik in unserer P&L, in unserer G&V, sondern es ist einfach ein Thema, dass ein, zwei Projekte, die wir dieses Jahr auch in Absprache mit unseren Kunden eingeplant hatten, dass die sich jetzt auf nächstes Jahr verzögern. Das heißt, entsprechender Umsatz fällt weg. Kapazitäten, wie ich es gerade geschildert habe, sind aber entsprechend schon aufgebaut worden. Und das ist dann so dieser Zweiklang.
Die Frage ist wirklich, fällt der weg? Nein, der ist halt einfach verschoben. Was haben Sie denn im
Auftragsbestand?
Was haben Sie denn aktuell im Auftragsbestand?
Der ist verschoben, der Umsatz ist verschoben. Wir haben jetzt deutlich mehr als 300 Millionen Euro im Order-Backlog. Stetig ansteigen, sind auch noch einige sehr, sehr interessante Geschichten, gerade in der Diskussion.
Gehen wir doch auch diese Meldungen durch. Da gibt es eine ganze Reihe von neuen Standorten und Meldungen. Sie haben jetzt maritimen Auftrag in Großbritannien, Frankreich, Asien und Italien. Was ist das in der Diskussion?
Gerade im Marinebereich sind wir dann sehr aktiv, auch in verschiedenen Ländern mit verschiedenen Distributoren zusammenzuarbeiten, um das Geschäft da entsprechend auszubauen. Und in Asien auch sehr aktiv gewesen sind wir noch. Auch dort gibt es sicherlich noch einige Themen, die wir dann veröffentlichen können und werden.
Sie haben jetzt auch neue Standorte, zum Beispiel in Polen, Dubai. Dann haben Sie ein Joint Venture in Singapur. Was ist das für ein Joint Venture?
Zunächst, genau, wir haben jetzt ein Office in Dubai, dort auch mit einem sehr erfahrenen Niederlassungsleiter aus dem Defense-Bereich. Kam dort auch schon jetzt nach wenigen Monaten, was für den Defense-Bereich sehr außergewöhnlich ist, die ersten Umsätze, um uns den doch sehr wichtigen Markt Middle East zu erschließen. Joint Venture in Singapur mit einem asiatischen Partner. Das ist so eine Art Lizenzierungsgeschäft. Produkte, die wir nicht anbieten, werden dann von unserem Joint Venture-Partner in Asien für den asiatischen Markt produziert, versehen mit einigen Engineering-Expertise mit uns veredelt und dann auch mit unserem Markennamen entsprechend beworben, sodass wir dort mit entsprechend höheren Preisen die Produkte in Asien vermarkten können. Und das ist das Besondere, kein CapEx für uns und garantierter Profit, vertraglich garantiert von 13 Millionen Euro in den nächsten 5 Jahren, was wir voll konsolidieren können. Insofern sicherlich ein sehr, sehr gutes Joint Venture. Und um den Punkt nochmal zu machen zum Anfang Ihrer Frage, das neue Produktfeld Power Generator, das ist ja momentan noch überhaupt nicht im Businessplan und im Order Backlog enthalten. Also auch dort haben wir zusätzliches Potenzial für die nächsten Jahre.
China, Peking, da haben Sie auch einen Standort, da haben Sie jetzt eine Zertifizierung erreicht. Wie geht's da voran?
Gut, Asien ist sicherlich gerade im zivilen Bereich. China sind ja nur im zivilen Bereich vertreten. Das ist sicherlich aber auch ein Wachstumsmarkt, in dem man auch sehr schneller als jetzt in Westeuropa vorankommt. Das geht dann doch das ein oder andere etwas schneller. Wir haben dort ja ein Office in Peking und sind dort sehr, sehr aktiv, sehr erfolgreich unterwegs. Und wie gesagt, so wie ich es angedeutet habe, da ist sicherlich auch in nächster Zeit nochmal mit positiven Meldungen zu rechnen.
Sie sagten so einen spannenden Nebensatz, nur zivil. Das heißt, logisch wahrscheinlich, Sie verkaufen nicht an jeden, der Kunde werden will, oder? Was im Defense-Bereich angeht.
Genau, das definitiv nicht. Und China ist rein zivil basiert, Marinebereich zivil. In Singapur, Taiwan sieht es schon wieder anders aus. Da beliefern wir auch für den Defense-Bereich. Aber China ist Marine, rein zivil.
Warum wurde die Aktie so nach oben gehypt damals? War das Rheinmetall-Syndrom, ja, ich nenne es jetzt mal wieder normalisiert. Manche nennen sie auch abgestürzt. Ja, warum ist das damals so passiert nach oben?
Ich kann natürlich auch nur spekulieren. Aus meiner Sicht gibt es 3 Gründe. Ich meine, solche Phänomene gab es ja doch schon das ein oder andere Mal an der Börse. Volkswagen vor einigen Jahren, als die Aktie mal über 1000 gestiegen ist.
Ja, damals nannte man diese Aktie Gaga-Aktie, ne? Weil es keiner verstanden hat. Ja, das stimmt.
Bei uns, aus meiner Sicht, gab es 3 Gründe. Zum einen fiel es ja exakt in die Zeit, als dann die Bundesregierung die 900 Milliarden Sondervermögen, insbesondere für die Rüstungsindustrie, verkündet hat. Zu dem Zeitpunkt sind ja dann auch die Aktien von Rheinmetall, Renk etc. stark nach oben gestiegen. Zum anderen sicherlich der Rheinmetall-Auftrag für den Kf 51, für den Panda, den neuen Kampfpanzer, was für die Steyr Motors ein sehr, sehr renommierter Kunde und guter Auftrag ist, was wir verkündet haben. Und zum anderen darf man natürlich auch nicht vergessen, der Free Float betrug damals ja circa 10%. Bei gesteigertem Interesse dann an der Aktie hat das dann sicherlich auch dazu beigetragen, dass die Aktie dann deutlich angestiegen ist, um es so zu formulieren.
Vielen Dank schon mal für die Einblicke. Schlussfrage, wo steht Steyr Motors in 3 oder in 5 Jahren?
Steyr Motors wird ganz klar weiterhin stark wachsen. Mittelfristziele sind ja bekannt, dass wir in 2027 auf die 140 Millionen Euro und ca. 40 Millionen EBIT gelangen wollen. Wir werden unseren Wachstumskurs weiter voransetzen, globale Expansion, die wir begonnen haben, weiter fortsetzen. Und das Mittelfristziel ist auch ganz klar ein Uplisting. Und dass wir dort entsprechend auch im Börsensegment dann Richtung SDAX etc. schauen. Aber in a nutshell, wir werden unseren Wachstumskurs ganz klar weiter voransetzen, fortsetzen und auch die globale Expansion weiter vorantreiben. Mit neuen Produkten und der ein oder anderen Überraschung sicherlich noch.
Ja, dann viel Erfolg in der Zukunft. Herr Kossuth, ich danke Ihnen fürs Update.
Vielen Dank für das Gespräch. Danke.
Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG.
Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen 5 Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Alles rund um Börse.